Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher.
Einen wunderschönen guten Abend. Heute ein Gast aus dem fernen Osten. Nächster Halt, Peking. Lebensgeister wurden geweckt, bei guter Laune ausgeglichen, mit Optimismus angestrichen, verleiht das Leben Sinnlichkeit und Schwung. Großartig jung, gefüttert mit vielen Plänen, die sprudeln wie Fontänen, geht sie, Viola Schulz Naust, diese mit Familie an, voller Sehnsucht, Neugier, Vorfreude, nicht erst morgen, sondern heute. Zu Gast heute aus Peking, Viola Schulz Naust, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Beruf, Berufung, Traumberuf heißt meine Sendung. Heute habe ich einen Gast, der wo geboren ist.
Geboren in Oebisfelde. Oebisfelde ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt.
Wann?
1964. Das heißt, ich habe schon mehr als ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt verbracht.
Welchen Schulabschluss hast du gemacht?
Ich habe den Abschluss, also hier in den alten Bundesländern, würde man ganz klar sagen, am Gymnasium. Also das heißt, ich habe Abitur gemacht in Betzendorf. Betzendorf ist etwa 30, 40 Kilometer von Oebisfelde entfernt. Ich habe die Zeit zum Abitur auch in einem Internat verbracht.
Danach ging es weiter zum Studium?
Danach ging es weiter zum Studium. Nach einem Jahr ein Vorpraktikum in einer Gärtnerei. Erst in der Nähe von Rostock, anschließend in der Nähe meines Heimatortes. Und danach, nach diesem einen Jahr, ging es dann weiter nach Berlin zum Studium für 5 Jahre.
Berlin hört sich schon ganz cool an.
Berlin ist auch cool. Berlin war damals cool, Berlin ist heute noch cool. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe auch noch einen Koffer in Berlin.
Hast du Hobbys?
Ja, ich habe auch Hobbys, die mehr oder weniger, mal mit mehr Zeit, mal mit weniger Zeit für mich möglich sind. Was ich sehr gern mache, ist Sport. Aber Sport, alles. Ich mache nichts exzessiv und nichts speziell, aber ganz viel. Angefangen wirklich von Schwimmen, Fahrradfahren, Yoga, Laufen, aber nur in Gesellschaft. Ich gehöre nicht zu denen, die allein laufen oder die einen Marathon laufen. Ich spiele sehr gern Tennis, spiele sehr gern Volleyball. Und wenn ich an der Nordsee bin, liebe ich auch zu surfen.
Jetzt haben wir natürlich ganz viel schon gehört, wo du warst, wo du geboren bist. Wo ist dein Bezug zu Iserlohn?
Mein Bezug zu Iserlohn, ja, wie in ganz vielen Fällen, denke ich, ist entstanden durch die Liebe, durch den Liebsten, der Iserlohner ist, den ich aber in Wiesbaden kennengelernt habe bei einem Studium.
Eine weitere Stadt auf deinem Weg.
Eine weitere Stadt und eine wichtige Stadt.
Nächster Halt Peking, Viola Schulz Naust. In Zeiten wachsender Globalisierung zieht es immer mehr Deutsche ins Ausland, aus beruflichen oder auch aus privaten Gründen. Entweder für einen bestimmten Zeitraum, um dort internationale Ausbildungen zu absolvieren oder Berufserfahrungen zu sammeln oder sogar für immer im Ausland zu arbeiten. Du hattest gerade schon geschildert, dass du in Sachsen-Anhalt geboren bist. Dann hast du schon im Internat deine Ausbildung beendet, also deine Grundausbildung in Anführungsstrichen. Mhm. Wo war das Internat und warum ging man damals ins Internat?
Das war noch zu DDR-Zeiten und da die Schule, ja, so knapp 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernt lag, war das keine Strecke, die man täglich fuhr, sondern man lebte dann im Internat.
Und du hattest dann als Hobby Sport geschildert, kam dann eventuell in dem Internat mit Absolvierung des Abiturs auch der Wunsch, eventuell etwas mit Sport zu machen, beruflich?
Wirklich mein primäres Ziel war, in den reinen Sportbereich zu gehen oder ansonsten eine Lehrerausbildung für den Bereich Sport und Biologie zu machen.
Warum hat das nicht geklappt?
Das hat nicht geklappt, ja, aufgrund der Reglementierungen zu DDR-Zeiten, dass man nur eine bestimmte Anzahl Studenten genommen hat und eine bestimmte Quote auch zwischen männlichen und weiblichen Bewerbern hatte. Und ich hatte die Aufnahmeprüfung an Martin-Luther-Universität in Halle bestanden, habe dann aber die Absage bekommen, weil man zu viele Bewerber hatte.
Warst du sehr enttäuscht?
Ja, weil ich hatte keine Alternative parat, weil das war wirklich mein Wunsch im Bereich Sport, was zu machen.
Und wie ist dann dieser andere Beruf entstanden?
Dann gibt es sowas, das nannte man Umlenkungsgespräche. Und genau dieses Gespräch hat man mit mir geführt. Man hat mir da auch deutlich gemacht, dass selbst wenn ich ein Jahr warten würde, meine Chancen nicht sehr groß sein würden, als weibliche Bewerberin ein Sportstudium machen zu können. Und hat mir ein Studium Gartenbau und Pädagogik in Berlin angeboten. Und das habe ich dann angenommen, einfach weil auch zu DDR-Zeiten war es, man ging immer den direkten Weg. Also man hat eigentlich nach dem Abitur nahtlos angefangen zu studieren. Und nachdem man mir sagte, ich selbst ein Wartejahr würde mich nicht sonderlich weiterbringen, war für mich klar, und ich habe es nicht in Frage gestellt und habe halt dann dieses Gartenbau- und Pädagogikstudium in Berlin begonnen.
Pädagogik ist ja jetzt auch Schule. Und hätte man da eventuell dann später nochmal Sport oder etwas draufsetzen können?
Nicht unbedingt. Also es wäre ein ganz geringer Teil des Studiums nur anerkannt worden. Man hätte eigentlich dann nochmal ein neues Studium machen müssen. Was aber nicht heißt, dass es nicht nachher die Arbeitsmöglichkeiten andere sind. Ich hatte viele Übungsleiterscheine zu dem Zeitpunkt schon. Und als ich dann angefangen habe nach meinem Studium, meinen ersten Job an einer Berufsfachschule, war eins der Fächer, die ich unterrichtete, auch Sport.
Ist ja
also
witzig.
Der Kreis schließt sich immer wieder und man darf nicht zu eng denken, was aber noch schwierig ist, ja, in dem Alter, weil man einfach denkt, der Weg muss ganz geradlinig sein.
Aber das ist doch auch wieder ein Zeichen für junge Leute, mutig zu sein und dann erstmal zu machen, in Anführungsstriche, und hinterher ergeben sich dann wieder neue Wege.
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch auf meinen gesamten Lebenslauf gesehen, würde ich das immer bestätigen, immer befürworten und würde halt ganz, ganz viele Jugendliche ermutigen. Wichtig ist, dass man eine Ausbildung, ein Studium abgeschlossen hat. Und die Möglichkeiten danach gibt es. Wenn man sie weiterhin sucht und wenn man weiterhin mit ein bisschen Biss unterwegs ist, ergibt sich ganz, ganz viel, was man vorher nicht absehen kann.
In welchem Jahr hast du das Studium abgeschlossen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das habe ich 1988 beendet, mein Studium.
Also noch vor der Wende?
Ein Jahr vor der Wende.
Und danach bist du dann direkt, habe ich gerade rausgehört, in eine Berufsfachschule übernommen worden. Oder
ja.
War das ein Praktikumsjahr?
Nein, das ist sowas wie ein Anerkennungsjahr. Aber ich hatte mein Diplom abgeschlossen als Lehrer und bin, das ist auch der geradlinige Weg, den es zur DDR-Zeit wieder gab. Man bekam nahtlos nach dem Studium auf jeden Fall einen Job. Man konnte auch nicht immer ganz frei den Arbeitsort wählen. Es war sehr oft in der Nähe des Wohnortes, wenn man das wünschte. Aber man bekam auf jeden Fall einen Arbeitsplatz. Arbeitslosigkeit gab es halt nicht. Und der Job hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, der Fachbereich, das war das, was ich dann im Studium gemacht habe. Das habe ich danach auch nicht mehr in Frage gestellt, sondern das war meine Expertise, die ich dann bieten konnte. Schwierig fand ich eher das Umfeld an einer Schule und die Regularien, die man auferlegt bekommen hat. Das führte auch zu einigen, ja, Komplikationen, nennen wir es mal so.
Das Jahr ging dann ja auch vorbei, zeitgleich mit der Wende. Also da war einmal die Wende der großen Politik Deutschlands und einmal vermutlich deine Wende.
Ja, das hängt beides wirklich zusammen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Freund im Westen, im Westerwald, um es ganz genau zu sagen. Und das Ziel war, dass er eigentlich in den Osten kommt, weil wir gern zusammen leben wollten und auch heiraten wollten. Die Option gab es nicht mehr, weil man ihn nicht hat einreisen lassen, sondern hat ihm dann die Einreise verweigert. Und dann hatte ich einen Ausreiseantrag gestellt. Und von da an war eigentlich klar, ich werde die DDR verlassen. Ich wollte es aufgrund humanitärer Gründe machen, um meine Staatsbürgerschaft behalten zu können, da meine Familie ja nach wie vor in der DDR lebte.
Das ging aber dann nicht mehr, oder?
Das ging, es kam anders als gedacht.
Ah.
Es kam wirklich in meinen Ausreiseantrag, kam die Wende. Und ich bin auch sofort dann im Dezember, also in den Westerwald gegangen.
Zu deinem damaligen Freund?
Ja.
Aber nicht heutigen Mann?
Genau, zu meinem damaligen Freund und nicht heutigen Mann.
Ja, der Westerwald, da hat es dich dann hin verschlagen. Es war wirklich alles neu. Es kam mit der Wende für dich eine komplette Wende.
Ja.
Wie hast du dich dann auch beruflich neu organisiert?
Ja, also der Westerwald war zu klein und zu dunkel für mich. Mir war klar, ich möchte also richtig in meinen Beruf oder in einen Beruf zurück. Von daher war klar, ich muss entweder, wenn ich in den Lehrberuf möchte, in den alten Bundesländern, muss ich 2 Anerkennungsjahre nochmal machen. Unabhängig davon, dass ich schon als Lehrerin gearbeitet habe. Oder ich muss eine Alternative finden. Diese hat sich durch Bekannte aufgetan, die mir eine Annonce schickten, dass Siemens ein Zusatzstudium anbietet für Leute, die eine pädagogische, also didaktisch-methodische Ausbildung bereits genossen haben, im Bereich Computer-Lernmedien. Und das war in Wiesbaden. Jetzt sind wir in Wiesbaden.
Ich merke schon, die Welt ist für dich nicht klein genug.
Nein, ich hatte auch das Gefühl, es ist auch da beides. Der Westerwald, wie gesagt, war einfach zu klein. Wiesbaden war für mich wirklich auch im Nachhinein das Sprungbrett, um wirklich dahin zu kommen, wo ich selber gern sein wollte, wo ich mich auch gesehen habe. Ich habe dort nochmal ein Jahr dieses Zusatzstudium gemacht und habe zu dem Zeitpunkt dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, den Iserlohner, Peter Naust.
Viola Schulz-Naust, geboren in Sachsen-Anhalt. Und dann ging die Reise so ein kleines bisschen über das dunkle Westerwald hinüber in das sonnige, am Rhein gelegene Wiesbaden zur Firma Siemens. Wie ging es denn dann weiter?
Nachdem ich dieses Studium beendet hatte in Wiesbaden, bin ich nach Berlin zurückgegangen.
Schon wieder? Zurück nach Berlin?
Zurück nach Berlin.
Weil der Koffer stand ja noch da.
Der Koffer stand noch da und es gab eine Arbeitsmöglichkeit. Nach diesem Zusatzstudium hatte ich noch mit zwei Kollegen zusammen das Angebot, was aus einem Projekt heraus entstanden ist für den Kaufhof, freiberuflich zu arbeiten, aber mit der Zusage für ein ganzes Jahr Projekte. Und auch der vagen Zusage, es wird weitergehen. Und das habe ich gemacht.
Also da kamen ja zwei Dinge. Du hast im Osten damals studiert. Du bist jetzt vermutlich in den Westen gegangen, um dort zu arbeiten. Du warst in einer unselbstständigen Tätigkeit in Wiesbaden und hast jetzt gewechselt in eine selbstständige Tätigkeit. Auch da wird so eine Doppelwende.
Ja.
Wie war das Leben dann in West-Berlin gegenüber Ost-Berlin?
Für mich war es dann ganz, ganz schnell ein Berlin. Denn gearbeitet, das Büro, was wir hatten, war im Westteil der Stadt. Und gelebt haben wir zu dem Zeitpunkt noch im Ostteil der Stadt, weil ich da die Möglichkeit hatte, durch einen früheren Kollegen eine Wohnung übernehmen zu können. Und da fügte sich ganz, ganz schnell Berlin zusammen, weil man merkt halt, dass man sich dann in der ganzen Stadt bewegen kann. Das Brandenburger Tor war nach wie vor für mich ein Tor von Ost nach West. Und das bei jedem Mal, wenn ich vorbeigefahren bin. Aber ansonsten vermischte sich für mich sehr schnell das Leben zu
West. Ich merke schon, sehr Dynamik ist da drin, sehr viel Offenheit, sehr viel Weltoffenheit.
Ja, für mich war die Wende wirklich ein Tor, dieses Brandenburger Tor. Es eröffnete sich für mich eine ganz neue Möglichkeit, auch bezüglich des Lehrerberufs, doch auch jetzt wieder in eine Schiene zu kommen, wo ich in der freien Wirtschaft arbeiten konnte. Und dieses Wort freie Wirtschaft war für mich wie ein Zauberwort. Es beinhaltete frei. Und das ist, denke ich, das, was mir auch gefallen hat, diese Idee, dieser Gedanke und letztendlich auch in der Umsetzung.
Deshalb hast du auch mutig dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Ja. Ja. Es war, dass ich wirklich sagen kann, für mich etwas auszuprobieren, aber auch dahinter zu stehen. Und das war für mich auch so ein bisschen ein Beweis, ich brauche nicht diese Sicherheit. Genau zu wissen, als Lehrer wäre ich Beamte geworden, das ist auf der ganz sicheren Seite. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist für mich nicht wichtig für meine eigene Lebensqualität, sondern für mich war wichtig, dass ich mich irgendwo einbringen kann, dass ich mich selbst vorwärts bewegen kann und auch in Richtungen, die ich frei wähle. Und das ist wahrscheinlich in der freien Wirtschaft einfacher, als wenn man in irgendeiner Form im öffentlichen Dienst ist.
Ja, nachdem wir jetzt die vier Jahreszeiten von Vivaldi, den Frühling, gehört haben, war das ja für dich vielleicht auch ein Frühling, um in die weitere Welt zu gehen. Das Brandenburger Tor, hast du gerade beschrieben, war für dich ein Tor in die Welt. Nach diesem Jahr-Projekt ging es da weiter in Berlin oder musstest du schon wieder umdenken?
Nein, es ging weiter in Berlin, weiterhin mit dem Kaufhof. Mein jetziger Mann ist dann auch in das Projekt mit reingekommen, habe ich auch mit ihm zusammengearbeitet und wir haben dann erst 2 Jahre später beschlossen, eine Weltreise zu machen und haben dann Berlin als festen Standort erstmal aufgegeben und sind ein Jahr auf Reise gegangen.
Vom Tor der Welt auf in die Welt. Was habt ihr alles gesehen?
Unsere Reise begonnen haben wir in Amerika. Wir sind durch Amerika mit dem Auto gereist, an der Küste entlang bis hoch nach Kanada. Von dort sind wir nach Hawaii. Von Hawaii sind wir weiter nach Australien, haben in Australien 2 Monate verbracht, sind dann weiter nach Neuseeland, was wir im Nachhinein wirklich als das Highlight unserer Reise bezeichnen würden, haben dort 3 Monate verbracht in Neuseeland und sind dann nach Asien, zunächst nach Jakarta, nach Indonesien. Sind dort ja auf verschiedenen Inseln gewesen, wo ich dann leider einen Unfall hatte bei der Besteigung eines Vulkans im Morgengrauen. Und unsere Reise musste vorzeitig beendet werden, weil eine Operation notwendig war, die man in Indonesien nicht machen konnte. Wir haben uns dann entschlossen, nach Deutschland zurückzukehren, um hier, was für mich ganz wichtig war, in die Sportklinik nach Hellersen zu gehen, um mich dort so operieren zu lassen, das Bein war halt mehrfach gebrochen, dass ich später nicht nur wieder gehen, sondern auch ja uneingeschränkt Sport machen kann.
Das ist ja witzig, da sind wir schon ganz nah bei Iserlohn.
Ja.
Was geschah denn nach dieser fast einjährigen Weltreise, wo ihr euch gesammelt habt und vielleicht auch überlegt habt, wie geht's weiter?
Genau das haben wir getan und wir haben dann gesagt, wir gehen zunächst an einen Ort, an den wir beruflich nie kommen werden, der aber landschaftlich sehr schön ist und haben Freiburg gewählt, waren wirklich auf dem Sprung nach Freiburg zu gehen, als eine Freundin uns sagte, sie hätten in der Zwischenzeit ein Haus gekauft und wir könnten bei ihnen im Haus mitleben. So führte unser Weg uns dann in die Pfalz.
Und was habt ihr beruflich in der Pfalz gemacht? Hört sich ja fast an wie der dunkle Westerwald.
Ja, für uns war die Pfalz sehr offen durch die Nähe nach Frankreich. Wir sind sehr oft von der Pfalz aus an der südlichen Weinstraße entlang nach Frankreich gefahren. Beruflich konnten wir an Kontakte anknüpfen, die wir vorher schon hatten, als wir im freiberuflichen Bereich gearbeitet haben. Unter anderem dann für Verlage wie den Klett Verlag, den Löwe Verlag und noch zwei andere Schulbuchverlage, für die wir dann Computerlernmedien, das, was wir in unserem Wiesbaden-Studium gelernt haben, um an dieser Stelle anzuknüpfen und weiterzumachen.
Jetzt sind wir schon bei dir. Bei dem dritten Beruf habe ich den Eindruck, du hast gelernt, Lehrerin für Gartenbau. Du warst dann EDV-Spezialistin. Und jetzt kommt der dritte Beruf dazu, Autorin für Schulbücher.
Ja, das kommt in der Tat hinzu, dass es dann nicht mehr nur um die technische, also EDV-Umsetzung von Projekten ging, sondern dass es wirklich auch als Autorin war, in der ich unter anderem Lernkrimis auch geschrieben habe und für verschiedene Fächer in der Schule, Mathe, Deutsch, Englisch, Erdkunde, Lernsoftware zu erstellen.
Aber Lernkrimis, das klingt ja für mich jetzt ganz spannend. Hast du so einen ganz kurzen mal eben auf Lager?
Ja, das ist ein Lernkrimi für den Grundschulbereich gewesen, den ich damals geschrieben habe für den Löwe Verlag. Und es geht darum, eine Story zu lösen, in der ein Musikinstrument verschwindet von einer Schulband, die einen Auftritt hat. Dieser Auftritt ist ein Wettbewerb mit anderen Schulen. Und wenn dieses Instrument nicht wieder auftaucht, ist diese Band damit nicht in der Lage, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und es gilt, in 3 Tagen dieses Instrument wiederzufinden.
Und das war eine mathematische Lösung, die dann gefunden werden musste? Oder war das eine andere Aufgabe?
Die Lösung ist nicht mathematisch. Das Instrument musste gefunden werden, aber den Weg, um es wiederzufinden, konnte man nur über das Lösen von Aufgaben, für die man entsprechende Lösungsbuchstaben bekam, die dann zum Versteck des Instruments führten, gelöst werden konnte.
Super. Das ist ja echt klasse.
Ja.
Nein, also ich merke schon, ich habe hier jemanden sitzen, wo ich dachte, den kenne ich schon recht gut. Aber es sind immer wieder andere Facetten, die da aufgemacht werden, die dieses Leben so bunt machen. Gegenüber sitzt mir Viola Schulz-Naust aus Peking. Sie war so viel unterwegs in der Welt, hat so viel gesehen. Von der Pfalz mit vielen Wegen dann nach Frankreich über die Autorentätigkeit. Ich habe dich auf einem ganz anderen Weg kennengelernt. Wie ging es denn dann weiter?
Uns war, als wie bereits gesagt, klar, wir bleiben so lange in der Pfalz, bis sich für uns eine feste berufliche Perspektive bietet. Und die bot sich uns dann in Düsseldorf. Das heißt, mein damals noch Partner, heute Mann, hat für ein französisches Unternehmen begonnen zu arbeiten. Und ich habe dann auch für dieses französische Unternehmen in dem Bereich Edutainment. Und Edutainment kommt von Education, Ausbildung und Entertainment. Das ist halt Unterhaltung. Und genau in diesem Bereich habe ich dann gearbeitet als Projektleiterin, wieder in Zusammenarbeit mit den Unternehmen, mit denen ich vorher auch schon gearbeitet habe, wie Klett und anderen Schulbuchverlagen, weil es einfach eine gelungene Kombination dann war. In Düsseldorf haben wir dann auch 3 Jahre gelebt. In der Zwischenzeit ist dann auch unser Sohn geboren. Und ich bin von der Festanstellung in diesem französischen Unternehmen dann auch zurück in die Selbstständigkeit gegangen. Vom Arbeitsbereich im Gleichen geblieben, weil wir uns dann auch ein Haus in Iserlohn gekauft haben. was wir halt als eine totale Bereicherung für unsere dann eingetretene Familiensituation mit Kind empfanden.
Und du hast unsere schöne kleine Waldstadt dann kennengelernt. Ich hoffe, sie war nicht so dunkel wie der Westerwald, vielleicht nicht ganz so offen wie die Pfalz mit dem Weg nach Frankreich. Aber auch hier haben sich ja für dich ganz spannende Dinge ergeben. Hier warst du dann aus meinem Wissen heraus dann auch wieder als Lehrerin im Sportbereich tätig. Aber du hast gewiss noch andere Dinge gemacht.
Ja, ich habe auf jeden Fall die Waldstadt kennen und lieben gelernt, weil sie ideal zu unserer dann neuen Familiensituation passte. Ein Haus mit Garten, wenn man ein Kind hat, ist einfach was Tolles. Die Schwiegereltern und andere Verwandte in der Stadt zu haben, die auch das Kind betreuen, haben es ermöglicht, wie du auch schon sagst, im Sportbereich wieder zu arbeiten, meine eigenen Kurse, meine eigenen Stunden zu haben. Und trotzdem habe ich weiterhin auch noch freiberuflich gearbeitet, ja, für Verlage und auch für andere Institutionen.
Also ich höre jetzt tatsächlich raus, dass diese Autorentätigkeit ein langer beruflicher Zeitraum in deinem Berufsleben ist.
Ja, verschiedene Unternehmen und verschiedene Institutionen gab, für die ich diese Tätigkeit ausführen konnte. Das heißt, da ist ganz viel Offenheit drin und da war für mich auch etwas drin, was ich begleitend zu anderen Sachen machen konnte. Zu anderen Sachen, wie gesagt, im Sportbereich was machen. Ich habe dann auch nochmal in der Zeit eine SAP-Ausbildung gemacht, weil ich für mich das Gefühl hatte, mein Sohn oder unser Sohn wurde älter, ging zur Schule. Ich bekam zunehmend wieder mehr Freiheiten und auch mehr Zeit, über die ich verfügen konnte. Und das war für mich ganz klar, die möchte ich auch beruflich nutzen. Und die habe ich dann nochmal mit einer neuen Ausbildung im SAP-Bereich als SAP-Beraterin verbunden.
Nächster Halt, Peking.
Ganz genau.
Wie lange habt ihr in Iserlohn gelebt und wann kam der Wunsch, doch nochmal den Schritt in die Welt zu gehen?
In Iserlohn haben wir 12 Jahre gelebt. Wir hatten immer den Wunsch, nochmal gemeinsam als Familie ins Ausland zu gehen. Das hat sich nicht ergeben. Mein Mann war zwar in einem internationalen Umfeld tätig, mit sehr viel Reisetätigkeit, aber es machte nicht wirklich Sinn für das Unternehmen, ihn im Ausland zu stationieren. Daraufhin haben wir diese Möglichkeit unserem Sohn gegeben, der dann für ein Jahr eine englische Internatsschule besucht hat. Und in diesem Zeitraum ergab sich dann für uns plötzlich die Möglichkeit, als Familie nach China, nach Peking zu gehen.
Und letztendlich hat ja dieser Ort tatsächlich auch noch gefehlt in eurer Weltreise, die ihr in Jakarta abbrechen musstet, sonst wärt ihr noch nach China gefahren und jetzt war eben dieser Teil der Welt dran. Wie bist du dort angekommen?
Ich bin in China angekommen mit ganz viel Neugier, mit ganz viel Wissen oder dem Wunsch nach neuen, spannenden Dingen. Das ist in der Tat auch eingetreten. Ich bin allerdings auch mit dem Wunsch dort angekommen, nach der SAP-Ausbildung, nach dem, was ich ja vorher beruflich auch getan habe, dies auch in China nutzen zu wollen. Dieser Weg gestaltet sich dann schwieriger, wenn man nennt es, mit ausreisender Partner ist, sprich nicht von einem Unternehmen von Deutschland nach China entsendet wurde, sondern wenn man auf dem chinesischen freien Markt sich als Europäer dann nach einem Job umschaut.
Anders wahrscheinlich als in Amerika. Da hört man immer das Land der Freiheit. Ist es in China ganz stark reglementiert?
Der Weg nach China ist für viele reglementiert, weil sie mit einer klaren Entsendung. Es gibt wenige, die erstmal nach China gehen, um dann zu sehen, was sie dort machen werden. Die meisten gehen nach China aufgrund eines Jobangebots, was sie bekommen von ihrem Unternehmen. Damit, das heißt nicht, dass der Markt nicht auch frei ist, aber es gibt 2 Hürden in China, wenn man kein Arbeitsvisum hat, was man nur durch einen Arbeitgeber bekommen kann, was alle, die entsendet wurden, bereits haben und von Deutschland dann mitbekommen. Das hatte ich nicht, dieses Arbeitsvisum. Und eine 2. Hürde, die es zu nehmen gilt, ist Chinesisch. Und da aber am besten, wenn man fließend Chinesisch spricht. Englisch ist eigentlich im Businessbereich die Sprache, die gesprochen wird. Und die Unternehmen schauen wenig auf dem lokalen Markt, wirklich nach Europäern oder Westlern oder Langnasen, wie wir auch genannt werden, sondern die schauen nach chinesischen Mitarbeitern oder sie schauen nach Westlern, die auch fließend Chinesisch können.
Wie hast du jetzt dort Fuß gefasst? Hast du Chinesisch gelernt? Hast du noch Arbeit bekommen?
Es hat ein halbes Jahr, was für mich ein langes halbes Jahr war, weil ich das Gefühl hatte, das erste Vierteljahr habe ich wirklich China, Peking gewidmet. Dann wurde ich aber zunehmend unruhig, weil ich beruflich was machen wollte. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, in einer deutschen Unternehmensberatung zu arbeiten und damit ein Unternehmen zu haben, von dem aus ich dann mit anderen internationalen Unternehmen im Trainingsbereich, im Coachingbereich arbeiten konnte.
Und deine Chinesischkenntnisse?
Meine Chinesischkenntnisse habe ich parallel dazu auf ein Level gebracht, wo ich mich im Alltag bewegen kann, was aber bei weitem keine fließende Unterhaltung ist und auch nicht ausreichend für irgendeinen geschäftlichen Bereich ist.
Viola Schulz-Naust heute zu Gast, die inzwischen die ganze Welt gesehen hat. Es fehlen nicht mehr viele Orte. Afrika?
Der schwarze Kontinent fehlt, bis auf Marokko.
Grönland?
Grönland fehlt auch noch.
Die Antarktis wahrscheinlich auch.
Das sind so die Träume für etwas später, finde ich.
Ah ja, man muss ja noch Träume haben. Das ist ein wunderbarer Ansatz. Nachdem ihr euch dynamisch so weiterentwickelt habt und inzwischen ja 3 Jahre dort verbracht habt in Peking, ist der Wunsch jetzt gewachsen, noch weitere 2 Jahre dort zu bleiben? Gab es dafür besondere Gründe oder war wieder eine Wende?
Keine Wende. Es gibt 2 Hintergründe. Der eine ist der berufliche. Sowohl für meinen Mann als auch für mich. Ich habe jetzt nach 1 Jahr deutscher Unternehmensberatung, arbeite ich freiberuflich mit einer Trainerin zusammen. Mein Mann ist beruflich auch noch in Projekten in der Autoindustrie, dem chinesischen Markt tätig. Und unser Sohn hat jetzt die 10. Klasse beendet. Als für uns klar war, wir werden noch in China bleiben, bedeutete diese Entscheidung für die nächsten 2 Jahre, damit er dort die 11. und die 12. Klasse bis zu seinem Abitur und dann auch sein Abitur in Peking absolvieren wird.
Freut ihr euch wieder auf Deutschland oder auf Europa?
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch wieder auf Europa. Es ist für uns eine ganz spannende Zeit. Wir freuen uns auch auf die nächsten 2 Jahre, weil wir jetzt nochmal auch so ein anderes Level von Leben in China erreicht haben. Nachdem alles eingerichtet ist, alles ringsherum organisiert und funktioniert. Und wir treffen auf sehr viele dieser Menschen, die halt schon 10 und auch 20 Jahre in China leben und erleben mit ihnen auch nochmal ein anderes China und kommen näher auch an die chinesische Bevölkerung, also an chinesische Menschen heran. Und nichtsdestotrotz wissen wir, das ist ein Bauchgefühl, dass wir nach 5 Jahren dann auch sagen, das ist ein Abschnitt, den wir damit dann auch abschließen werden und dann zurückkehren werden.
Es ist ein langer Zeitraum. Also wenn ich so diese Zeiträume in deinem Leben so betrachte, so im Rückblick, ist Iserlohn der längste Zeitraum, wo ihr verweilt habt und jetzt Peking der zweitlängste Zeitraum. Bin gespannt, wohin es euch dann noch führen wird.
Wir auch. So.
Wenn ich so die Mauer von Berlin nochmal zurücknehme mit dem Tor, mit dem Brandenburger Tor, das euch den Weg überhaupt oder dir speziell den Weg in die Welt eröffnet hat, seid ihr jetzt an der Mauer, an der chinesischen Mauer, an dieser sehr langen, die ihr bestimmt schon mehrfach besucht habt.
Ja.
Und kennengelernt habt, gibt es da Tore wieder in den Westen?
Die Mauer ist in der Tat für uns auch in China ein Dreh- und Angelpunkt. Für uns ist es auch einfach ein Sonntagsausflugsziel. So wie wir hier im Iserlohner Stadtwald es lieben, spazieren zu gehen, lieben wir es auch, an die Mauer zu fahren, um dort einen Spaziergang zu machen. Und einfach dieses Gefühl zu haben, das erlebt zu haben. Aber auch da merken wir an der Wortwahl, es nach 5 Jahren, es erlebt haben zu dürfen. Aber es ist nichts, wo wir für uns sagen, wir richten uns dauerhaft in China ein.
Iserlohn zieht, ne? Das ist ein Magnet.
Wir denken, ob es Iserlohn sein wird, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, aber wir werden nach 5 Jahren, das ist im Moment unser gestecktes Ziel, dass wir dann ja den Standort wechseln werden.
Da sind wir bei den Wünschen, Träumen. Sind noch Träume offen, Wünsche offen?
Ja, die Wünsche sind für uns insofern auch offen zu sehen, wie geht es für unseren Sohn dann nach dem Abitur weiter? Wo wird er sein Studium machen? Wird er es in Deutschland machen? Wird er den Wunsch haben, es im Ausland zu machen? Und dann für uns auch diese neue Situation zu erleben. Wo werden wir sein? Wo wird unser Sohn sein? Wo wird dann auch unser Leben als Familie stattfinden?
Beruf, Berufung, Traumberuf heißt meine Sendung. Du hattest viele Berufe. Kannst du irgendwo sagen, das war ein Beruf, das ist eine Berufung, das könnte nochmal ein Traumberuf sein? Oder gab es einen Traumberuf?
Ja, es gab für mich einen Traumberuf. Dieser Traumberuf ist die Medizin und wäre die Ärztin gewesen. Also es ist schon was, von dem ich das Gefühl habe, es hat mich auch begleitet. Es ist auch ein Berührungspunkt. Träume gibt es, ja, wie du selber schon sagtest, wir haben noch nicht die ganze Welt gesehen.
Wunderbar. Ein schöner Abschluss. Viola, ich danke dir, dass du jetzt in deiner wirklich kurzen, bemessenen Zeit, die du hier in Iserlohn verbringst, noch den Raum gefunden hast, um bei mir in der Sendung sein zu können. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten 2 Jahre. Tolle Ideen, was ihr dann habt. Ich werde euch begleiten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Peking, was fiel mir dazu ein? P wie Planung. Dein ganzes Leben hat aus Planungen bestanden. E wie Energie. Die Energie, du sprudelst vor Energie und ich denke auch ohne diese Energie hättet ihr dieses ganze Leben nicht so absolvieren können. K wie Kundschaften. Du musstest immer wieder die neuen Orte erkundschaften, immer wieder neue Berufe, neue Menschen erkundschaften. Initiative, ich weiß nicht, wer die bei euch immer so ein bisschen ergriffen hat, diese Wege zu gehen. Weiß ich nicht. Eine Natürlichkeit, die dir gegeben ist, auch in den Ländern, in den Orten immer anzukommen, authentisch zu sein, das zu sein, was du bist und dann liebevolle Menschen kennenzulernen. Ja, und geh die Glut, die brennt, um die Welt weiter kennenzulernen.
Ja, das letzte Wort ist für mich das Stichwort, die Glut. Im Moment brennt wirklich mein Blut für China, kann ich nicht anders sagen. Und liebe Iris, du weißt das, du hast uns mehrfach dort besucht, du wirst wiederkommen, was mich sehr freut. Das heißt, du wirst auch die nächsten 2 Jahre ja einen Teil unseres Chinas miterleben. Und auch die Glut und die Spannung, was kommt nach China?
Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Heimreise nach Peking zu deiner Familie und alles Gute für die Zukunft. Ich sage Tschüss, eine flotte Woche und wie sagt man in China?
Ni hao.
Ni hao.
Fölock. Von Bürgern für Bürger.